Ich hatte mal eine Dame, die ein Training mit uns vereinbart hat und zu dem Treffpunkt mit High Heels und einem ziemlich aufreizenden Trenchcoat und darunter halt eben sehr knappen Klamotten
ankam. Nichts. Das war aber nicht auf der Köhe zufällig.
Es kam ein Hund, ein West Highland White Terrier mit einer alten, so tattrigen Dame. Und Klassiker. Diese Klassiker, ja, das ist halt, ich mag Besties sehr gerne, aber die sind halt häufig in Begleitung von Leuten, die gleiche Haarfarbe haben.
Oder?
Und auch so eine Dauerwelle und so.
Ohne Scheiß, ist es wirklich so? Was ist los mit euch?
Endlich wieder Freitag. Willkommen beim Podcast unserer mittlerweile 19. Folge. Krass. Hallo Maike, hallo Massi, hallöchen.
Hi.
Hi.
Hi. Bevor wir loslegen, danken wir nochmal unserem Sponsor Megazonord. Vielen Dank für die fortwährende Unterstützung jetzt schon irgendwie seit 19 Folgen. Voll cool, dass ihr immer noch mit an Bord seid. Und wenn ihr da zu Hause zuhört und ein bisschen Equipment für euer Tier braucht, Futter, Knöpfe, egal was, dann schaut doch mal vorbei auf megazoo-nord.de oder wir verlinken das auch noch in den Shownotes und dann könnt ihr da ein bisschen einkaufen gehen. So, jetzt bevor wir hier starten, interessiert mich erstmal, wie geht's Fritz? Ich habe gestern in deiner Insta-Story gelesen, dass er Probleme hatte.
Ja, leider hat er was mit dem Kreuzband. Typisch Terrier.
Oh nein.
Scheiße. Der okay. Hat das Beinchen ein bisschen hochgehoben und dann dachte ich mir schon, oh Gott, hoffentlich ist das nichts Schlimmeres oder sowas. Dachte, vielleicht hat er sich vertreten. Aber nein. Mal einen Schubladentest gemacht und das sind die Kreuzbänder tatsächlich. Jetzt müssen wir erstmal abwarten.
Okay.
Was hat schaut jetzt mit Schmerzmittel, wie sich entwickelt und dann OP, genau, ja richtig, oder nein? Ja.
Richtig, genau.
Okay.
Ja, das ist so typisch. Ich habe gestern mit einer befreundeten Tierschützerin geschrieben und sie sagt, ist das ein kleiner Terrier? Ich so, ja, die meinte, ja, ist genau das gleiche wie mit Herdenschutzhunden und ihrer Hüfte.
Ja, es ist schon krass, dass irgendwie so diese Züchtungen natürlich, die wir gemacht haben, natürlich dazu führen, dass Hunde so spezialisiert sind, aber auch, dass sie halt so manche Krankheiten einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bekommen, ist schon blöd.
Ja, das ist halt,
Krankheiten.
Was hast du da mit deinen Fingern gemacht?
Genau das. Karim ist komplett verbunden.
Ja, ich
was hast du gemacht? Hat sich IntroCat mal beschwert oder was?
IntroCat ist so IntroCat geworden. Nee, ich habe heute Morgen, weißt du, folgende Situation. Ich stehe auf, meine Tochter ist wach geworden, mega hungrig wach geworden, schreit, weil sie irgendwie Bock auf Brei hat. Ich mache ihren Brei und sie steht da und ich versuche so dann schnell noch die Mülltonne, war halt voll und da habe ich Müll reingestopft, dann wollte ich das zumachen und pack genau in so den offenen Deckel von so einer Dose und habe mir bis auf den Knochen in den Finger geschnitten.
Und Scheiße.
Und dann meine Frau, die noch schlief, irgendwie gerufen und irgendwie alles am Vollbluten gewesen und dann verbunden.
Oh, no.
Aber ist nicht schlimm. Muss nicht genäht werden, so. Denke ich, habe ich jetzt
hast
mal beschlossen.
Beschlossen? Hast du selbst beschlossen?
Hast du selber, ich wollte gerade sagen, ne? So aus. Aber das ist die linke Hand, ne?
Ja, genau. Das ist die linke Hand. Und ich kann jetzt, ja, und ich kann jetzt immer so den Mittelfinger zeigen, alles gut.
Wollte gerade sagen, großer Mittelfinger.
Ein großer weißer Mittelfinger.
Fuck.
Naja, nicht schlimm, alles gut.
Wie geht es euch, Leute? Bis
danke.
Auf, dass der Karim Suizid gefährdet ist.
Gar nicht, nein, nicht sowas sagen. Wir haben ja gerade wirklich für alle, die wir jetzt nicht so super den Downer machen, aber wir haben ja gerade wieder Not One More Vet irgendwie als großes Thema in der Tiermedizin, dass Tierärztin ein erhöhtes Suizid.
Das müssen wir rausnehmen, das war jetzt ein Riesenproblem.
Nein, das überhaupt nicht. Ist ja, das, ich meine, ganz im Ernst, dir geht's so wie ganz, ganz vielen Leuten, die halt nicht in diesem tiermedizinischen Bereich in der Klinik arbeiten, weil man das nicht so auf dem Schirm hat, dass halt unter Tierärztinnen das Suizidrisiko relativ hoch ist. Und aber es tut sich was so bei uns im Berufsfeld.
Das ist
und
aber krass, woher kommt das?
Multifaktorell.
Ja, aber es ist mega spannend. Ich hole nur ganz kurz dazu aus, nur ein, zwei Minuten. Es gab dieses Frühjahr eine große Untersuchung hier in Deutschland, wo die Ergebnisse jetzt kürzlich vorgestellt wurden. Und im Endeffekt ist so der Hauptgrund, dass einfach wir völlig unterbezahlt sind in klinischen Tätigkeiten und das hat zu einer hohen Frustration führt. Und dann ist so, dass die meisten Tierärzte und Tierärztinnen sind halt so gestrickt, dass sie, also man könnte jetzt böse sagen, einen Helferkomplex haben, aber dass sie halt, wir machen das ja alle, weil wir helfen wollen und weil wir irgendwie Tieren was Gutes tun wollen. Und wenn man dann halt dadurch eingeschränkt ist, dass die Tierbesitzer das ja alles selber zahlen müssen und dann ist es halt häufig die Frage, entweder ich helfe dem Tier und das ist sehr teuer, oder die Leute können das nicht bezahlen und dann, ja gut, dann kann ich dem Tier nicht helfen. Und das ist halt so eine unglaubliche Frustration, die sich dann da aufbaut, weil man will was machen, aber es ist einfach nicht das Geld da. Und ja, diese ganzen Faktoren kommen halt zusammen, plus halt richtig üble Arbeitsbedingungen mit richtig üblen Stunden, Nachtdiensten und halt, dass man die ganzen Mittel, die einen umbringen, halt im Schrank stehen hat. Das führt halt alles dazu, dass wir ein deutlich erhöhtes Suizidrisiko haben und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man drüber aufklärt. Deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt mal ganz kurz drüber gesprochen haben. Also ja.
Und keine Witze darüber macht, wie ich gerade.
Auch das. Aber es ist, ja, es ist, ich glaube, da ist, es wäre viel geholfen, wenn sich alle mal so ein bisschen informieren und in dem anderen Podcast von mir, Breaking Bad, da planen wir auch gerade ein bisschen was zu dem Thema und ja, also es tut sich auf jeden Fall was, das finde ich gut.
Ja, ist ja schon längere Zeit immer wieder ein Thema in der Tiermedizin. Schon während des Studiums geht's los. Bei uns hat sich auch leider aus der Fachschaft jemand damals das Leben genommen, als ich studiert habe. Mhm. Und es zieht sich halt seitdem immer mal so weiter. Man kriegt das immer mal wieder mit, dass Kollegen das leider tun. Und ja, wie Karim schon gesagt hat, es sind ganz viele Gründe. Das ist eine generelle Unzufriedenheit, weil man eben oft nicht helfen kann. Unterbezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen, irgendwelche Shitstorms, die dann im Internet losbrechen von Tierbesitzern, die unzufrieden sind. Es ist einfach eine Mischung aus so vielen Sachen und viele wissen dann gar nicht, woran sie sich oder an wen sie sich wenden können. Wobei ich auch finde, dass es mittlerweile besser wird, weil ja sehr viel darüber aufgeklärt wird. Und im Zweifelsfall muss man sich halt wirklich schon professionelle Hilfe suchen oder ja, seine Freunde und Kollegen um Hilfe bitten.
Ja. Genau. Das passt ja vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung der Frage, die wir heute beantworten wollen. Wir haben nämlich letzte Folge in der Q&A-Folge ja mit Paslal hat uns eine Frage gestellt, die uns ja hier heute als Sendungsinhalt dient. Und zwar, was waren eure seltsamsten Erlebnisse in euren Berufen? Musste einer von euch schon mal Igelstachel aus einem Hund entfernen? Das war die Frage von Paslal. Und das gebe ich direkt mal, weil wenn jemand sowas gemacht hat von uns, dann ja die Maike. Also musstest du schon mal Igelstachel aus einem Hund entfernen?
Bisher musste ich immer Igelstacheln aus mir selbst entfernen, bis ich mal gelernt habe, dass ich wirklich immer Handschuhe tragen sollte bei Igeln, abgesehen davon, dass die oft Hautpilze haben und man sich die relativ schnell holt. Tut das schon ganz schön weh. Hat von euch schon mal irgendjemand einen Igel in der Hand gehabt oder behandelt oder
ja,
so?
Ja, klar. In der Sendung hatten wir einen Igel auf der
Stimmt,
Hand.
Stimmt, ja, ja, ja.
Okay, ja, das war ein Weißbauchigel. Die sind ja ein bisschen... Ist ja nichts gegen so einen 2 Kilo europäischen Braunbrustigel.
Du hattest doch einen Igel mitgebracht.
Ach, stimmt, aber das war ein Baby. Der war ja noch gar nicht richtig fest.
Ich habe uns schon also von der Straße aufgehoben.
Massi, wir sind einfach nicht so krasse Exoten.
Nein, das wollte ich nur von Massi wissen. Also, du hast ja auch so einen großen Igel in der Hand. Hat der dann auch so, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt, so geploppt, dass die so zucken auf einmal?
Nein, was ist
geploppt?
Das ist, wenn du die auf der Hand hast und die sind schon eingekugelt, aber wollen sich noch ein bisschen mehr wehren quasi, dann fangen die an, wie so hoch zu zucken auf einmal. Während sie die Stacheln aufgestellt haben. Und das tut mega weh. Und in dem Moment hast du auch immer die Stacheln irgendwie in der Hand hängen.
Ja.
Deswegen, da muss man super aufpassen. Das ist total blöd, wenn du denen irgendwie eine Spritze verabreichen musst. Dann versuchst du mit einer Hand irgendwie die Stacheln so ein bisschen zur Seite zu machen, um in die Haut zu kommen. Da kannst du nicht richtig gut Handschuhe anziehen. Und in dem Moment machen die das immer und hängt dir da immer der halbe Igel in der Hand drin. Das tut echt pervers weh.
Krass.
Das ist, ich liebe die Viecher, aber als Patienten sind die relativ undankbar irgendwie. Und der letzte, den ich hatte, der war noch super bissig dazu. Das heißt, hinten hat er gestochen, vorne hat er geknappt. Also es war irgendwie
Du bist die Maschine, was ist los?
Nicht so der Traumpatient.
Der Pokémon.
Ja, wirklich.
Nee, aber aus Hunden habe ich tatsächlich noch keine Igelstacheln rausgeholt. Aber es gibt viele Hunde, die Igel interessant finden, weil die ja so extrem stark riechen. Und meine Mutter hat mir immer erzählt, dass sie als Kind einen Hund hatte, der ständig Igel apportiert hat und die auch wirklich komplett im Maul hatte. Und die haben sich da richtig eben im Maul festgesetzt mit den Stacheln. Blöd für einen Hund und blöd für einen Igel. Aber der hat es immer wieder gemacht. Also entweder stand er da
also
irgendwie
nicht blöd
drauf.
Genug für
oder
den Hund.
Nee,
oder der Hund
nicht.
War blöd, Entschuldigung.
Ja. Da mussten sie jedes Mal den Igel aus dem Hund rausbauen.
Scheiße.
Oh no.
Krass.
Ja. Aber nee, jetzt
aber ich
meine, keine Erfahrung.
Das ist, jedes Mal, wenn ich mit jemandem über seinen Beruf oder über ihren Beruf spreche, dann taucht immer diese Frage auf, was war das Kurioseste in deinem Beruf, was du je erlebt hast?
Mhm.
Und ich würde euch dasselbe fragen, was ist das Kurioseste gewesen, was ihr erlebt habt?
Maike,
Karim, willst du mal anfangen? Nein,
okay.
Fang du mal an.
Okay, ich fange an. Also, das, was für mich das Kurioseste und Augenöffnendste war, als ich zum ersten Mal einen querschnittsgelähmten Dackel im Notdienst hatte. Das war der Moment, wo ich mich in die Neurochirurgie verliebt habe. Und also ihr müsst euch das so vorstellen. Dackel sind ja ziemlich lang so. Und die sind so lang, weil sie nicht länger sind, sondern weil sie kurze Beine haben. Und dieses kurze Beine haben kommt daher, dass sie einen angeborenen Knorpeldefekt haben. Und Knorpel ist ja für das Längenwachstum von Knochen zuständig. Und wenn der Knorpel kaputt ist, dann wachsen die Beine halt nicht. Wo aber auch noch Knorpel ist, ist in den Bandscheiben. Und Bandscheiben gehen halt, weil die diesen Knorpeldefekt haben, bei Dackeln ziemlich schnell kaputt. Und dann kriegen die Bandscheibenvorfälle und kriegen halt die Tackle-Lähme, so, ne? Also die, halt einen Bandscheibenvorfall, der dazu führt, dass die Einbeinchen, Zweibeinchen oder sogar alle vier Beinchen nicht mehr bewegen können und im Endeffekt querschnittsgelähmt sind. Und wir hatten im Notdienst in England einen Dackel, da habe ich in der Klinik gearbeitet, in Braintree, und der kam irgendwie abends und dieser Dackel ist vom Sofa gesprungen und ist dann einfach umgekippt und konnte nur noch die Augen bewegen und nur noch das Näschen bewegen.
Oh Gott.
Das war richtig krass. Und die Leute sind zu uns gekommen, um den Hund einschläfern zu lassen. So, oh, mein Chef. Ja, es war wirklich schrecklich. Und ich dachte so, also ich kannte das damals nicht, weil ich Student war, und ich dachte so, okay, alles klar, jetzt müssen wir diesen armen Dackel einschläfern. Und mein Chef, Neurochirurg, meinte so, nee, wir machen jetzt erstmal ein MRT, haben dann ein MRT gefahren, also den Dackel in Narkose gelegt, ein MRT gefahren, gesehen, dass der Bandscheibenvorfall ganz akut war. Da war also gerade die Bandscheibe rausgeploppt sozusagen, und dieses gelige Material hat halt von unten auf die Nerven gedrückt und die quasi abgeklemmt, und deshalb konnte der halt nichts mehr unterhalb seines Halses bewegen. Und dann haben wir den einfach direkt operiert, haben dieses Material in einer super aufwendigen OP rausgeholt, also haben dieses, ne, den, das, wo die Bandscheiben drunter sind, haben wir dann eröffnet, so ein winziges OP-Feld, haben dieses Zeug rausgekratzt quasi, den Dackel wieder zugenäht, und am nächsten Tag ist der wieder gelaufen. Und das ist so einfach
schön.
Krass.
Das ist so ein krasser Moment gewesen, die vor allem die Besitzer zu sehen, ja, die kamen am nächsten Tag und die waren immer noch völlig fertig mit den Nerven, und dieser Dackel, der ist noch nicht rund gelaufen, weil da braucht man noch Physiotherapie, aber der konnte halt alles wieder bewegen und hat er mit dem Schwanz gewedelt, als er sein Frauchen gesehen hat.
Oh nein!
Und es war so cool. Ja, es ist so geil einfach, was irgendwie. Ja, und da habe ich mich in die Neurochirurgie verliebt, und das ist.
Ich mich auch jetzt.
Medizin ist geil,
ohne
ich sag's
Witz. Ja. Wie schön. Ach, wie schön für den Dackel, wie schön für die Familie. Gut, ihr Lieben, das war's. Wir beenden das Ganze mit einer schönen Geschichte. Ach, wie klasse. Ach, wie toll. Ach, okay. Ich liebe die Tiere so.
So. Aber ich finde, das ist auch wieder ein super Beispiel dafür, dass manche Krankheiten, manche Symptome super schlimm aussehen auf den ersten Blick, und natürlich jeder in der Sekunde dazu tendiert, okay, wir erlösen das Tier jetzt auf der Stelle. Ja. Aber manchmal ist es so, dass man bei den Sachen wirklich noch was machen kann, und andere Tiere, die stellen sich in der Praxis oder der Klinik vor, irgendwie, die kommen reingelaufen, schwanzwedelnd, haben aber was super Schlimmes, was man ihnen noch nicht ansieht, wo man nichts machen kann. Man darf da immer nicht zu vorschnell entscheiden, wie es geht. Ich hatte auch mal, ist auch schon einige Jahre her, zum Thema Igel, ist ein Igel bei uns in der Praxis abgegeben worden. Der ist wahrscheinlich von so einer elektrischen Sense erwischt worden, als jemand seinen Garten sauber gemacht hat. Und wir kamen schon ins Zimmer hinten rein, und kennst du wahrscheinlich auch, Karim, es roch schon so nach Tod. Also so wirklich unangenehm, eklig, verwesend. Und meine TFA damals meinte auch nur so, der riecht, als würde das nichts mehr werden. Hab ich gemeint, ja, leider ja. Und haben wir uns den angeguckt. Und dem war wirklich die gesamte linke Körperhälfte war wirklich ganz schlimm offen und verbrannt und schon nekrotisch, eitrig. Also es sah ekelhaft aus, und es hat auch ekelhaft gerochen. Dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Müssen wir uns einmal richtig angucken. Der hat ja auch tierische Schmerzen, in Narkose gelegt, wie euer Dackelchen da auch, und einmal richtig geschaut und das alles weggekratzt. Und dazu muss man sagen, Igel sind wirklich die mega Hardcore-Tiere. Auch von der Wundheilung her, die überleben ziemlich viel. Und es sah natürlich schon ziemlich schlimm aus, da war keine Haut mehr auf dem ganzen Bereich, keine Stacheln mehr, die restlichen Stacheln waren verbrannt. Aber es sah auch so aus, als könnte man es mal versuchen mit einer guten Schmerzabdeckung. Und da haben wir wirklich, wie lange war der bei mir? Bestimmt 8-9 Wochen, halt jeden Tag mit einer Wundreinigung, Schmerzmittel, Antibiose angucken. Und das ist wirklich komplett wieder zugeheilt. Ich meine, der hat natürlich keine Stacheln mehr in dem Bereich bekommen. Und das sehen wir bei Igeln zum Beispiel öfter, dass die auch mit diesen elektrischen Roboterrasenmähern etc., dass sie wirklich schlimme Wunden haben, die auf den ersten Blick so aussehen, als wenn man das Tier in der Sekunde, weil man ja selbst so mitleidet extrem, einfach nur noch erlösen möchte. Aber manchmal wird es dann wirklich noch was. Also das muss man wirklich immer ganz genau abschätzen, erfahrene Kollegen fragen, wenn man selber so einen Fall noch nicht hatte und sich dann überlegen, was man macht. Und wir haben so coole medizinische Möglichkeiten, wie du auch erzählt hast, mit dem MRT, mit verschiedenen Bildgebungsmöglichkeiten. Also es ist echt Wahnsinn, was wir mittlerweile medizinisch auch leisten können.
Ja, es ist voll geil, dass irgendwie so die Tiermedizin immer mehr so Richtung Humanmedizin kommt, wo man ja auch nicht sagt so, sie müssen wir jetzt leider platt machen, das sieht nicht gut aus. sondern dass wir halt immer mehr so in die Richtung kommen, dass man halt sehr viele Tiere retten kann. Das ist cool. Ein cooler Trend, befürworte ich.
Ich war ja, wie gesagt, gestern bei meinem befreundeten Tierarzt mit dem kleinen Fritz wegen seinen Kreuzbändern und dann erzählte der Arzt mir auch, dass die Operationstechniken für ein Kreuzband teilweise bei einem Tier viel einfacher sind oder viel simpler mittlerweile gemacht werden als bei uns Menschen. Also, dass da teilweise auch die Veterinärmedizin ein bisschen weiter ist als die Humanmedizin, also dass die da irgendwie auf etwas anderes zurückgreifen oder es ein Stück weit auch etwas vereinfachen. Das wie beispielsweise coole, auch in Medikamenten.
Das Coole bei Kreuzbandrissen ist halt, also das Coole in Anführungszeichen, dass das so häufig ist bei Hunden, dass sich da halt spezielle, so TPLO, TTA und so spezielle Operationstechniken entwickelt haben, weil einfach der Bedarf so hoch ist, ne? Und deshalb wurde da halt sehr, sehr viel geforscht und wird auch sehr, sehr viel gemacht.
Also heißt das eigentlich, wir müssen häufiger unsere Kreuzbänder reißen, dann sind wir auch so weit, oder was, wie soll ich das verstehen?
Nee, das Ding ist ja, bei uns Menschen sind ja Kreuzbandrisse meistens durch so der klassische Basketballunfall, ne? Du machst irgendwie einen falschen Step irgendwie. Ja, oder Fußball, genau. Und dann hast du halt irgendwie dein Knie verdreht und dann reißt das Ding halt. Bei Hunden ist es ja meistens, dass das genetisch vorbelastet ist, wie du es vorhin gemeint hast, ne? Und da ist das ja so ein schleichender Prozess. Da geht das über Jahre hinweg und dann irgendwann reicht halt so eine winzige falsche Bewegung, dass dann der letzte Faden reißt. Und deshalb ist es einfach bei den Tieren viel, viel häufiger, weil die weniger Basketball spielen.
Manche.
Wenn irgendein Tier Basketball spielen würde, welches Tier würde denn Basketball spielen?
Oh, boah, Kängurus. Das ist so eine
Frage. Genau, Kängurus.
Ja. Da würde ich als Boxer eher.
Das ist ein Scout.
Ich stelle mir so, ich finde, die sind so, Kängurus würden so Dennis Rodman, weißt du, die bumsen nicht einfach weg, wenn du halt da irgendwie im Weg stehst, hauen die dir erstmal eine und dann danken die über dich drüber und dann machen sie so, weißt du, so wie Michael Jordan, stehen sie da über dir drüber und schreien dich erstmal an.
Ja, geile Nummer.
Ich kenne aber ein paar Vögel, die Basketball spielen. Das ist eine ganz coole Beschäftigung für die, wenn der Bock drauf haben, dass man denen so ein kleines, diese kleinen Basketballkörbchen
auf dem Schreibtisch
hat. Ja? Genau, und dann können die schleppen und reinschmeißen. Echt? Einigen macht das wirklich Spaß.
Wie cool. Ich habe sogar bei Fischen gesehen, dass sie das machen. Das ist so krass. Wie bringt man das bitte einem Fisch bei einem Goldfisch? Das ist Wahnsinn.
Gute Frage.
Ich meine, Fische sind auch. Die Videos an, Leute.
Die Fische sind echt klug. Also.
Urkomisch.
Ja. Krass. Okay, gut. Marci, du bist dran. Was hast du, was ist dein kuriosestes Erlebnis in deinem Beruf?
Also ich habe sehr viele kuriose Erlebnisse in meinem Beruf erfahren. Wirklich teilweise auch lustige, sehr, sehr traurige Sachen. Und ich bin inspiriert von deiner Geschichte, lieber Karim, dass hört ihr gespannt zu oder seid ihr gerade?
Wir bewegen
ihre Augenlider nicht und ich denke mir so,
wir sind einfach voll gespannt, was jetzt kommt.
Ich war total inspiriert von deiner Geschichte und habe mir selber gedacht, okay, ich liebe meinen Beruf sehr, auch wenn ich ihn teilweise auch hasse, in manchen Hinsichten. Es geht uns allen wahrscheinlich so. Es ist so eine Hassliebe und meine persönliche Leidenschaft und auch wie der Begriff schon sagt, es schafft Leid. Und ich habe aber das große Glück, dass ich teilweise dann halt eben auch mit Tieren und Menschen arbeiten kann und wenn ich mir dann am Ende das Resultat anschaue, was daraus entstanden ist, es ist jede Mühe und jeden Aufwand wert gewesen. Und ich hatte vor 2 Jahren, ich arbeite sehr, sehr viel im Tierschutz, nehme auch teilweise halt eben Pro-Bono-Fälle an, halt eben wirklich echt Menschen, die sich das nicht leisten können und die dann über Tierschutzorganisationen auf mich stoßen und ich dann halt eben mit ihnen zusammenarbeite. Und so einen Fall hatte ich vor 3 Jahren mittlerweile jetzt. Dieser Fall hat mich sehr berührt, weil es um einen wunderschönen Mischling ging aus Rumänien, der in einer Tötungsstation geboren wurde. Seine Mutter wurde trächtig von Hundefängern gefangen und in die Tötungsstation gesteckt und da hat sie ihre Kinder auch bekommen. Krass. Tierschützer haben dann die Kinder dann gefunden, die Welpen, und haben sie gerettet. Auch die Mutter wurde gerettet Und eines dieser Kinder, dieser Welpen, kam dann nach Deutschland. Nur war dieses Tier so traumatisiert von all diesen krassen Erlebnissen, dass er hier in Deutschland ungefähr jetzt mittlerweile ein Dreivierteljahr gelebt hat, aber keinen Schritt vor die Türe gesetzt hat. Boah. Er hat sich bis zu einem Teil anfassen lassen, aber sobald man mit einer Leine oder mit einem Halsband oder mit einem Geschirr auf den Hund zuging, hat er sich in die letzte Ecke verkrochen und hat angefangen zu brummen und zu zittern. Die Dame meldete sich über die Tierschutzorganisation bei mir und fragte, ob ich ihr in irgendeiner Form helfen kann. Und ich bin da hingefahren. Sie wohnte zum Glück auch in Köln. Ich hatte es nicht weit und ich konnte mir diesen Hund anschauen und bemerkte sofort, dass das so ein tiefsitzendes Problem ist, dass man da nicht so schnell helfen kann, sondern dass das wirklich echt sehr, sehr zeit- und kraftaufwendig ist. Ich kann euch sagen, ich habe an diesem Tag alles probiert, wirklich alles. Und es half nichts. Mikusch, so heißt der Hund, der hat sich nicht von mir anfassen lassen, ist weg in die Ecke, letzte Ecke gegangen, hat sich wirklich panisch gezeigt, als ich auf ihn zugegangen bin. Und da merkte ich, okay, gut, er vertraut keinem Menschen. Ich habe da keine Chancen bei ihm. Und ich habe die Dame gebeten, geduldig zu sein. Und wenn sie etwas hatte, war das Geduld. Tatsächlich, sie ist als Kind in Topf voll Geduld gefallen wahrscheinlich, weil das war unfassbar, wie viel sie für diesen Hund gemacht hat und wie geduldig und nachsichtig und verständnisvoll sie mit diesem Hund umgegangen ist. War einfach nur prima. Und ich habe ihr gesagt, ich werde es schaffen, diesen Hund vor die Türe zu bekommen und dass sie ein normales Leben mit diesem Hund führen kann und dass dieser Hund endlich ankommt. Wie ich das schaffe, weiß ich nicht, aber ich werde nicht aufgeben und ich werde mein Bestes tun. Das ist das, was ich versprechen kann. Und bin mit meinem Mädchen hingefahren. Habe sie eine Woche später besucht, bin mit meiner Kangalhündin dahin und dachte, okay, wenn du mir nicht vertraust, aber diesem Hund wirst du wohl vertrauen. Zumindest eher als mir. Und ich habe gesehen, dass Mikusch, der Hund, leicht die Nase angehoben hat, als ich mit Mädchen reingegangen bin. Und da dachte ich, yes, das ist das richtige Zeichen. Das heißt also, der hat Interesse. Das fand ich toll. Aber er ließ sich von mir mehr beeindrucken als von Mädchen. Ich verbrachte etwas Zeit dort, wir tranken Kaffee, ich wollte nur, dass Mädchen in seiner Nähe ist. Ich besuchte die Familie ein paar Tage später erneut. Dieses Mal nahm ich alle meine 4 Hunde mit. Und ich merkte, dass er deutlich mehr Interesse zeigt und Mädchen wiedererkannt hat. Mhm. Aber auch mich wiedererkannt hat und ein deutliches Abwehrverhalten gezeigt hat. War aber nicht so schlimm, weil das andere überwog, dass er ein positives Gefühl bei Mädchen empfand, sie wiederzuerkennen. Fortan besuchte ich diesen Hund ein halbes Jahr. Ein gesamtes halbes Jahr, fast regelmäßig, jede Woche einmal mit meiner gesamten Meute, immer und immer und immer wieder. So, dass einfach nur, wir waren einfach nur da. Meine Hunde liefen im Wohnzimmer rum, wenn Mikko draußen im kleinen Garten war, liefen meine Hunde dort herum. So, dass er einfach ein gutes Gefühl bekommt. Bis nach, ich glaube, 4 Monaten Mikko das erste Mal eine Annäherung in meine Richtung gewagt hat. Und da war für mich klar, okay, gut, ich kann den Rest selber jetzt machen. Er ist bereit für mich, dass ich zumindest ein Stück weit Kontakt aufnehmen kann. Und ich bin da hingegangen und habe das erste Mal ihn mit einer Schlaufenleine, mit so einer Retrieverleine, mit einem Zugstopp, habe ich ihn dann im Garten, im Haus selbst anleinen können. Mhm. Er zog die Pfote ein, legte die Ohren an, wendete den Kopf ab, ging aber nicht weiter zurück. Er verfiel in so eine Starre. Und in dem Moment ging ich wieder zurück, er öffnete sich mir und ich ging wieder auf ihn zu. So habe ich ihm deutlich gemacht, ich verstehe, was du willst. Ich gehe darauf ein. Ich leinte ihn dann an und führte ihn aber nicht. Ich habe ihn einfach diese Leine hinter sich herziehen lassen und bin die nächsten Tage wieder dahin gegangen. Das Ende des Liedes war, dass ich nach einem halben Jahr mit 7 Hunden bei dieser Familie zu Hause saß. Mikusch angeleint habe und wir haben ihn vor die Türe bekommen, Millimeter für Millimeter. Sobald er irgendwo gebremst hat, sind wir den Weg wieder zurückgegangen, also um Rituale zu schaffen, um Sicherheit zu schaffen, immer wieder Ankerpunkte im Haus zu schaffen, heißt vom Wohnzimmer in den Garten, einmal um den Garten herum, wieder zurück ins Wohnzimmer, dann in den Flur und dann vor die Türe. Das waren so diese Punkte, die ich immer und immer wiederholt habe, bis er tatsächlich es gewagt hat, immer weiter und weiter zu gehen. Und und das erste Mal, als er draußen im Park war, draußen das erste Mal an anderen Hunden gerochen hat, dann irgendwann am Rhein war bei uns, an der Schleppleine lief, im Wasser war, gelaufen ist. Das waren alles Erlebnisse, die nach und nach über die Monate kamen. Und jedes Mal erfreut das mein Herz so sehr. Und auch jetzt gerade, ich habe Schmerzen im Gesicht, weil ich nur am Grinsen bin, weil es so voll schön cool ist. Und ich freue mich einfach nur so sehr, wenn ich so etwas sehe und wenn die Halterin, der Halter mir Fotos von dem Hund schicken oder auch von anderen Hunden, andere Klienten mir Fotos schicken von ihren Hunden und ich sehe, wie weit die gekommen sind und das ein bisschen, wenn man ein bisschen dranbleibt, nicht aufgibt, wie unfassbar viel das bewirkt und dass dieser Hund mit mir, ich diese wunderbare Ehre hatte, diesem Hund das erste Mal eine Leine umzulegen und dass er mit mir den ersten Schritt auf diese Straße gemacht hat in sein freies Leben, ist eine wunderbare Geschichte und erfreut mein Herz und motiviert mich weiterzuarbeiten.
Mad Props auch an die Besitzerin.
Mega genau, krass. Wahnsinn.
Richtig, ja. Richtig krass, ja. Krass, geile Geschichte. Cool. Ja. Ey, das wird voll der gute Laune-Podcast hier nach unserem Einstieg. Was ist los?
Warte ab, ich hab noch eine zweite Geschichte.
Ja, Maike guckt schon so. Magst du uns den Downer bringen, Maike?
Oh nein, ich hab was wirklich Kurioses, wo ich bis heute nicht so ganz dahinter gestiegen bin, was das eigentlich war, aber ich find's immer noch einfach super seltsam.
Okay, ich bin gespannt.
Hat das was mit Fetisch Günther zu tun?
Nein, diesmal nicht. Hoffentlich kommt da nichts mehr.
Hallo Günther.
Nee, die Geschichte liegt schon ein paar Jahre. Die Geschichte liegt schon ein paar Jahre zurück und ist während meines Studiums passiert. Ich habe damals als Fabulantin, also studentische Hilfskraft, in der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische in Gießen gearbeitet. Und die Leute, die Nachtdienste abdecken, wissen wahrscheinlich, dass die seltsamsten Sachen meistens mitten in der Nacht passieren. Und so war es da auch. Es war irgendwie so, es war echt spät. Es war irgendwann so 3:30, 4 Uhr morgens. Und ich war wegen eines anderen Notfalls in der Klinik, musste da irgendwie, ich weiß es nicht mehr, irgendwas notfallmäßig versorgen und war in der Nacht, weil die Zweitbesetzung krank geworden ist, auch alleine da. Oder ist man immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen abgelegen gewesen, die Klinik. Damals ist man schon ein bisschen vorsichtig gewesen. Also auch Tür abgesperrt, aber natürlich komplett Beleuchtung angewiesen, um dieses Tier zu versorgen. Und auf einmal hat es an der Tür vorne geklopft. Das ist schon okay. Gucken wir mal, was da los ist. Bin ich vorher an die Tür
Entschuldigung,
gegangen?
Darf ich ganz kurz einhaken? Also nur zur Einordnung, Maike ist da nicht paranoid. Es kam halt tatsächlich schon vor, dass dann irgendwelche Leute, die halt auf der Suche nach Drogen waren, dann da irgendwie versucht haben, in die Klinik einzusteigen nachts. Also das ist durchaus absolut gerechtfertigt, was Maike da gemacht hat. So, sorry, erzähl weiter.
Ja, nee, man muss eigentlich ein bisschen vorsichtig sein. Ist jetzt mittlerweile ein bisschen besser von der Lage der Klinik her auf jeden Fall. Ja, jedenfalls bin ich an die Tür und habe gesehen, dass da so ein junges Pärchen steht. So. Wenn ihr nachts mal mit eurem Partner, eurer Partnerin spazieren seid, welches Tier würdet ihr da so normalerweise mitnehmen?
Wenn Hund. Ich jetzt auf der Straße bin, ein Igel, ist mir schon häufig passiert.
Ja, nein, okay.
Achso, du meinst irgendein kaputtes Tier quasi?
Nee, genau. Ja, mit was ist man so nachts vielleicht unterwegs?
Weiß ich, ein Waschbär, Marder, ich habe schon Vögel gefunden. Ich habe nachts echt viel gefunden. Ich bin nachts viel unterwegs, komischerweise. Ich wandere gerne nachts.
Was ist los mit euch? Ich war noch nie mit einem anderen Tier außer einem Hund nachts draußen.
Ja, also ich habe auch schon mit vielen.
Ich habe einen Fuchs mal gefunden. Das war super.
Ja, ich habe auch echt schon mit vielem gerechnet und habe mich schon darauf vorbereitet, dass jetzt irgendwie, ja, ich habe auch gedacht, vielleicht ein verletzter Igel oder so abgegeben wird. Hab die Tür aufgemacht, haben die beiden mich angeguckt und meinten so: Ah, Frau Doktor, ist ja toll, dass Sie da sind. Wir waren gerade zufällig mit unserem Haustier spazieren und haben gesehen, dass noch Licht bei Ihnen brennt. Und wir machen uns so Sorgen, weil er hat schon die ganze Zeit irgendwie so eine Veränderung vorne am Mäulchen. Gucken Sie sich das doch mal gerade an. Dann habe ich mir die angeguckt. Keine Leine dabei, aber eine Tüte. Und in der Tüte war ungefähr so 1 Liter Wasser und ein Fisch.
Nicht dein Ernst.
Und dann dachte ich mir nur, wer geht nachts spazieren und geht zufällig mit seinem Goldfisch spazieren? Also sie haben das auch so erzählt, dass sie nicht extra den Goldfisch geholt haben und zur Klinik sind, sondern dass sie zufällig mit ihrem Goldfisch unterwegs waren und gesehen haben, dass in der Praxis noch Licht brennt. Deswegen dachten, ach ja, ist ja jemand da, gucken wir da mal vorbei, vielleicht kann er sich gerade mal unseren Goldfisch angucken.
Okay, ganz im Ernst, das ist Gießen, ja? Also das ist jetzt ist nicht so super, super abwegig, aber es ist schon sehr, sehr weird. Hatten die so riesige Pupillen oder waren die einfach ganz normal?
Nee, die kamen ganz normal rüber. Also man weiß es ja nie, aber die waren wirklich völlig normal. Dann habe ich halt erklärt, tut mir leid, ich bin gerade alleine, habe einen Notfall, kann mir den Goldfisch nicht angucken. Soll noch bitte morgen in die Sprechstunde kommen, den Vorstand. Sie meint, okay. Und sind dann mit ihrem Goldfisch wieder von dannen gezogen, wahrscheinlich noch eine Runde spazieren gegangen mit dem Goldfisch.
Nicht dein Ernst. Hatten die denn, ich stelle mir gerade in so einer kleinen, durchsichtigen Tüte einen Goldfisch
vor. Ja, genau, wie man die so vom Zoohandel
Tüte,
bekommt.
Richtig, genau. Und diese Tüte liegt auf einem Bollerwagen, den die hinter sich herziehen und der Goldfisch drückt immer wieder dagegen und hat das Gefühl, selber die Strecke zu machen. Das ist total kurios, was soll das?
Ja, ich verstehe es bis heute nicht, aber gut.
Sind die
kam
wiedergekommen?
Auch nicht mehr. Nee, also ich habe es nicht mitbekommen, die Kollegen hatten sie auch nicht mehr gesehen, die kam anscheinend nicht mehr wieder, aber also das war echt ziemlich strange, so in dem Moment und auch im Nachhinein.
Die haben das für einen Milliliter Keta eingetauscht, den Goldfisch. Ich sag's dir, was war los? Krass. Okay, das ist wirklich Maximum kurios. Das ist so ein bisschen wie in so einem, weißt du, das könnte auch so ein Horrorfilm-Element sein. Oder? Wenn dann einfach so Leute da stehen und so das super absurd ist mit ihrem Goldfisch und dann gehst du wieder rein und dann irgendwie passiert irgendwas Schlimmes. Also
dann so ein bisschen Funny Games-mäßig.
Genau.
Gott sei Dank nicht. Ja. Aber deswegen bin ich halt auch vorsichtig gewesen. Man weiß ja nie, wer da vor der Tür steht nachts.
Krass, ey. Aufgefahren. Okay, das ist eine sehr kuriose Geschichte. Wie
top. Okay, das ist jetzt wirklich strange.
Okay, warte, ich hab was. Gießen, wieder Gießen.
So ein Zufall.
Internistik diesmal. Es kam ein Hund, ein West Highland White Terrier mit einer alten, so tattrigen Dame. Und
Klassiker.
Dieser Klassiker, ja, das ist halt, ich mag Westies sehr gerne, aber die sind halt häufig in Begleitung von Leuten, die gleiche Haarfarbe haben.
Ohne Witz.
Und auch so eine Dauerwelle und so.
Ohne Scheiß, ist es wirklich so. Was ist los mit euch?
Aber nein, Westie-Liebe geht raus. Also,
ja, voll, aber ja, es lässt mir gerade über die Frisur der Alter.
Ja, genau, so, genau. Die Hunde können da nichts für, die sind toll. West Highland White Terrier kam, weil der in Morbus Cushing hatte. Und Morbus Cushing ist ja zu viel Cortisol und das ist so eine internistische Erkrankung und das, was die haben, ist Stammfettsucht. Das heißt, die haben dünne Beinchen, also der Oberkörper und der Rumpf ist quasi so aufgequollen und die haben halt so ganz viel Wassereinlagerung, wie man das bei Menschen auch kennt, wenn Menschen ganz lange Cortison-Tabletten nehmen müssen oder so. So, kennst du die Geschichte, Maike?
Nee, ich kenne die nicht, ich bin
okay,
gespannt.
Okay, gut. Ja, dieser Hund, also so zu viel Cortisol, hat ja immer einen Grund. Und da gibt es halt so verschiedene Gründe für, im Gehirn oder sonst wo. Und dieser Hund wurde komplett auf den Kopf gestellt. Und das wurde wirklich alles an Diagnostik gemacht, was man so machen kann. Und Gießen ist da in der Internistik schon echt weit vorne. Und irgendwann haben halt dann, ne, man bespricht das dann mit den Oberärzten und dann mit dem Chefarzt und so. Und alle so, ja, okay, keine Ahnung. Irgendwie, keine Ahnung, warum dieser Hund, wo das zu viel an Cortisol herkommt. Bis dann irgendwann einem dem Kardiologie-Oberarzt aufgefallen ist, dass diese Dame sich immer die Hände eingecremt hat, während sie gewartet
Gott.
Hat.
Oh.
Und sie hatte halt so eine Cortisonsalbe. Und dieser Hund ging zu ihr und hat ihr halt immer die Hand geleckt. Und das hat der halt über Jahre die ganze Zeit gemacht und diese Frau hat halt quasi das zu viel Cortisol über ihre Handcreme in den Hund gebracht und der hatte dadurch den Morbus Cushing. Und das Problem war dann schnell gelöst, dass die Frau einfach die Handcreme weggelassen hat und das war's.
Oh Mann!
Nicht dein Ernst.
Das war super abgefahren, ja. Aber befriedigendes Ergebnis irgendwie, aber super,
voll,
super crazy.
Aber
ja. Man muss echt über 18 Ecken denken bei Diagnostik. Das ist Wahnsinn manchmal, was da am Ende rauskommt.
Ja, total.
Das ist echt, hat jetzt zwar nichts mit deiner Geschichte zu tun, aber wenn du das schon erzählst mit der West Highland White, mit dem West Highland White Terrier und der Dame. Gestern, als ich beim Tierarzt war, kam ein Notfall rein und dann sagte die Dame an der Rezeption, dass ich noch kurz mal Platz nehmen soll und ich saß dort mit Mädchen, mit dem kleinen Fritz und dann kam direkt eine Dame rein. Auch total verunsichert, ein bisschen durcheinander, hatte mehr Taschen als irgendwie Übersicht, was alles in den Taschen ist. Und dahinter ein kleiner West Highland White Terrier. Und sie zog den hinter sich her. Ja, gehen Sie direkt durch, gehen Sie direkt durch. Der West Highland White Terrier wollte noch seine Umgebung erkunden, konnte aber nicht und wurde einfach mit allen Vieren gezogen. Aber das anscheinend war der Hund es gewöhnt, ja, gezogen zu werden, weil er hat wirklich keine Anstalten gemacht, sich ziehen zu lassen. Und hat ist einfach wirklich so an uns vorbeigeschlittert. So, ich denke so, was?
Zumindest so, der Boden wieder sauber.
Ja, der ist wirklich einfach an mir vorbeigezogen. So, und Mädchen guckte auch so. Fuck, so. Naja, jedenfalls, die Dame wurde behandelt, kam dann auf einmal wieder. Jetzt stand sie
Dame
wieder
oder der dort. Hund?
Die Dame mit dem Hund wurde behandelt. Ich weiß nicht, wer von beiden behandelt wurde. Auf jeden Fall waren beide wieder da. Stand dann dort, sah Mädchen, guckte mich an und sagte, ich weiß nicht, ob ich mich da durchtrauen soll. Okay. Ich gucke sie so an. Ich so, sie sind vor 5 Minuten an mir vorbeigezogen. Oh, das haben wir gar nicht mitbekommen. Ich so, dann ziehen sie wieder vorbei. Also, das ist schon kurios. Deswegen, ich dachte, als du angefangen hast, da war eine Dame mit einem Westside White Tennis. Erzählt doch nicht die Geschichte von der Dame von gestern.
Ich habe gestern beim Sebastian habe ich unterm Tisch gehockt, genau, und das Ganze beobachtet. Heimlich. Hallo Sebastian, guck bitte nicht unter deinen Tisch, ab und zu sitze ich da nämlich.
Auch im Schrank ist der Karim.
Aber ich fand es gerade so passend, die Geschichte vom Karim, dass man halt wirklich sich nicht nur die Tiere angucken muss, wenn es ein bisschen schwieriger wird und man nicht auf den Trichter kommt, woher es kommt, sondern wirklich das gesamte Umfeld der Tiere, inklusive der Besitzer, die sind irgendwie meistens die Lösung für so Sachen, abgesehen davon, was manche Besitzer ihren Tieren alles so an Essen reinstopfen und dann irgendwelche Probleme macht. Aber ich hatte auch vor ein, zwei Jahren mal den Fall in der Praxis, kam auch ein Hund notfallmäßig rein. Und was war es denn? So ein kleiner Pinscher war es. Und der war einfach komisch so auf den ersten Blick. Ich konnte das gar nicht so richtig einordnen. Der kam mir einfach seltsam vor. Der ist irgendwie so ein bisschen, der ist zwar gelaufen, aber so ein bisschen torkelig und war so ein bisschen abwesend. Du konntest ihn aber auch wieder irgendwie zu dir zurückholen. Also es war alles ein bisschen seltsam so vom Verhalten her. Und habe ich halt gesagt, okay, was ist los? Warum sind Sie da mit Ihrem Hund? Und meinten die Besitzer, ja, sie haben das Gefühl, der hat irgendwie was mit dem Magen, dem geht's nicht so gut. Der hat sich jetzt auch mehrmals übergeben in der letzten Nacht und hätte Durchfall gehabt und der hätte am Vorabend halt super viel Gras gefressen. Und er sagt, gut, passt ja zu einer Magen-Darm-Geschichte, dann hat er vielleicht wirklich irgendwie Bauchschmerzen gestern gehabt, hat halt viel Gras gefressen. Aber es hat der überhaupt nicht erklärt.
Gras gefressen, Marihuana.
Ja. Ja. Auf den Trichter kam ich halt überhaupt nicht, weil das halt zu dieser Magen-Darm-Geschichte. Und ich hab den, genau, und ich hab den halt jedes Mal so, hat der was Komisches gefressen? Ja, halt viel Gras. Ich so, ja, der hat viel Gras gefressen. Hat der sonst was gefressen? Ja, viel Gras. Ich so, was haben die denn mit dem Gras
nicht gehalten? Das ist doch nicht komisch. Ich brauche was Komisches.
Wir sind in Frankfurt, das ist alles normal.
Da kam halt irgendwann raus, dass der Hund echt am Vorabend irgendwie, ich weiß, Massi weiß das bestimmt, wie viel in so einem Päckchen drin ist normalerweise. Jedenfalls hat er so ein ganzes Päckchen platt gemacht und komplett gefressen.
Was?
Und der Hund war halt.
Das?
Du hast das gerade gesagt.
Du bist doch Ausländer, du weißt doch sowas. Der Karim weiß sowas auch. Die Ausländer, die wissen Bescheid.
Sagte der Afrikaner.
Gerade aufgezogen, dass du dich das so gut mit krass auskennst, wie du gezeigt hast.
Masti, du musst aufpassen, du wirst ganz schnell in die Ecke gedrängt.
Also, ohne Witz, ist wirklich so.
Und dann hat das aber auch mal erklärt, warum der Hund so von der Art her so kommt. Der war halt mega stoned. Und dann haben wir dem halt erstmal Infusion gelegt und abführende Sachen gegeben, dass es möglichst schnell irgendwie rauskommt alles. Dem ging es dann abends auch wieder gut. Aber das ist wirklich...
Dem ging es die ganze Zeit schon gut.
Dem war halt wirklich mal übel.
Das ist, also ich meine, nur so zur Einordnung, Hunde haben ja, und auch übrigens Katzen auch, mehr Cannabinoid-Rezeptoren, an die das THC andockt. Das heißt, geringe Mengen knallen bei Hunden halt einfach deutlich mehr. Also die brauchen einfach weniger Zeug, damit sie irgendwie genauso high sind. Das ist ja...
Massi freut sich übrigens gerade und tanzt ein bisschen.
Machen gleich Because I Got High an.
Ohne Witz.
Aber ich finde, das ist immer schön... Das ist immer schön abschreckend. In dem Moment habe ich dann auch beschlossen, dass ich wirklich keinen Bock auf Marihuana habe. Es ist genau, wenn man immer sieht, wie die Tiere aus einer Ketamin-Narkose aufwachen, wo ich mir jedes Mal denke, Alter, warum nehmen das Leute freiwillig? Ich habe gar keinen Bock drauf irgendwie.
Wirklich. Oh, Maike.
Die Menge macht das Gift.
Ja, wirklich, die Dosis macht wirklich das Gift. Sollen wir ganz kurz die Keta-Geschichte aus der Uniklinik erzählen?
Ja, komm, erzähl. Das
ist so schlimm. Der war in deinem Semester, oder? Oder? Oder
ich,
drüber?
Ich bin... Ich glaube drüber, okay. Ich bin gerade nicht ganz sicher.
Okay, pass auf. Also, als ich gerade Assistenzarzt in der Uniklinik war, hatten wir, Studenten rotieren ja durch die Klinik und da hat man immer so eine kleine Gruppe Studenten, die mit einem mitläuft und wir hatten einen Typen dabei, der ein bisschen weird war. Auf jeden Fall hat der bei einem Nachtdienst sich eine ganze Flasche Ketamin genommen und aus der Apotheke und ist damit stiften gegangen und hat einfach eine Flasche Keta abgezogen und hat aber, also ich habe mir sagen lassen, dass Ketamin-Straßenwert relativ hoch ist, also dass das relativ teuer war, aber er hätte es teuer verticken können. Der hat sich das Zeug aber intravenös noch auf dem Klinikgelände gegeben und normalerweise rauchst du ja Ketamin-Kristalle und der hat sich das Zeug halt dann IV gegeben.
Normalerweise macht man das so.
hab ich mir sagen lassen. Und auf jeden Fall hat es ihn halt komplett umgehauen und er lag dann da halt sabbernd und wurde gefunden mit der Flasche Keta im Kittel. so super, super schlecht einfach. Also wirklich, wenn man nicht nur kriminell, sondern auch noch dumm ist, dann sollte man es selber lassen, wirklich.
Das war auch der Moment, wo ja wirklich die Sicherheitsvorkehrungen nochmal verschärft worden sind auf dem gesamten Unicampus. Yes. Man kommt jetzt an nichts mehr dran.
Ja, es ist wirklich alles doppelt und dreifach weggeschlossen. Ja, das ist echt krass. Ja. Ich habe übrigens, kennt ihr Lord of the Weed? Seid ihr in dem Alter?
Ja, ja klar.
Ja. Ja, sicher, ne? Okay. Ich habe super geil kürzlich das gefunden auf Reddit, dass das jemand in HD remastered hat. Und ich habe, ich habe in meinem Leben noch nicht mal eine Zigarette gezogen, ja. Aber ich finde halt diese Kifferkultur einfach super witzig. Und ich habe das damals so gefeiert, Lord of the Weed. Und ich habe jetzt ein Interview mit den Leuten gelesen, dass die Jungs halt alle so jugendlich waren und keiner von denen hat gekifft und die waren auch alle nur so, dass sie es witzig fanden und deshalb irgendwie, ich finde das so absurd, dass so das Kiffer-Ding aus meiner Jugend von Nicht-Kiffern kommt. Das ist total geil. Ja, also wenn ihr HD-Remaster von Lord of the Weed braucht, dann gebt mal Lord of the Weed Reddit HD ein, da findet ihr das.
Ich finde das so lustig. Wir haben diesen einen Satz immer wieder zitiert, wo, ich weiß nicht, wer das war, irgendeiner ist da auf dem Tisch und dann hat er eine Rede gehalten. Ich wollte mal eine Rede halten, wo ich richtig das Herr rolle.
Du sagst es.
Wir sind Kinder und eure Eltern sind Geschwister. Und alle so,
yay! Ja, Lord of the Weed ist schon ziemlich gut. Ich hab das
war schon sehr, sehr lustig.
Meine Frau ist 2 Jahre jünger als ich und die hat das so irgendwie dann nicht mehr mitbekommen so und die, ich habe ihr das mal gezeigt, sie fand es überhaupt nicht witzig und ich habe einfach nur 20 Minuten nur gelacht und sie hat mich angeguckt, als wäre ich irgendwie mit Schlaganfall gehabt. Das ist dumm. Okay, ja, next. Massi,
du hast so eine Story, hast du erzählt.
Ja, ich habe viele Stories und ich muss überlegen tatsächlich. Ich hatte meine Dame, die ein Training mit uns vereinbart hat und zu dem Treffpunkt mit High Heels und einem ziemlich aufreizenden Trenchcoat und darunter halt eben sehr knappen Klamotten ankam.
Nichts. Nein, das war aber nicht auf der Kö zufällig.
Nein, das
Training.
Das war tatsächlich in Köln, im Kölner Stadtwald und sie kam genauso an. Und ich habe sie dann direkt nach Hause geschickt mit dem Kompliment, dass sie natürlich fantastisch aussieht, aber man so nicht unter diesen Umständen trainieren darf und kann. Und sie dachte, das geht schon. Dann habe ich gesagt, wir wollen gleich über Stock und Stein in den Wald. Du hast hohe Schuhe an, das geht nicht. Dann habe ich sie nach Hause geschickt und habe gesagt, sie soll sich nicht blöd fühlen, weil sie war wirklich echt eingeschüchtert. Sie hat sich wirklich aufgebrezelt für dieses Training. Sie war auch sehr aufgeregt und nervös. Und ich habe nie wieder mehr was von ihr gehört.
Oh nein. Vielleicht hatte sie keine anderen Schuhe.
Das stimmt.
Genau. Daran lag es, Diskriminierung gegen High Heels.
Hat sich überlegt, ob sie von ihren Louboutins die hinten einfach die Haxen abbricht, ob das als flacher Schuh zählt.
Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ich wollte ja ihren Ziegelstein hinten dran kletschen, aber. Nein, aber tatsächlich die kurioseste Geschichte und das ist wirklich echt lustig gewesen und im Nachhinein auch sehr, sehr interessant und war ein Aufhänger, warum ich unter anderem auch viele, viele Trainingsansätze ein Stück weit verändert habe und auch die Menschen viel, viel früher sensibilisiert habe für die Erziehung ihrer Hunde. Und zwar nicht, wenn das Tier schon da ist, sondern auch schon vorher. Hab dann auch Kurse angeboten für Menschen, die vorhaben, sich einen Hund zu holen. Und zwar.
Das ist eine sehr gute Idee.
Wirklich.
Es war tatsächlich so, dass ich liebe Weihnachten. Weihnachten ist für mich so die Zeit, wo ich einfach abschalte, Kopf raus und zu der Familie, geiles Essen.
I feel you, ja.
Ein paar Tage einfach nur chillen. Es ist draußen kalt, sowieso meine Lieblingsjahreszeit. Ich finde es einfach schön. Und ich trinke wenig, vertrage auch nicht viel. Und wenn ich trinke, dann aber richtig. Und da war ich richtig, richtig blau, hab mit meinem Dad eine Flasche Cognac ausgetrunken und war am nächsten Tag ziehe mich durch. Erster Weihnachtstag, ich sollte eigentlich zu meinen Schwiegereltern und war total durch. Wurde irgendwann um 8, 9 Uhr morgens, wurde ich auf einmal von einem Anruf geweckt und dachte, who the fuck, wer ruft denn um die Zeit an? Gucke, ist eine unbekannte Nummer gewesen, bin rangegangen und damals, achso, das war auch der Anlass, warum ich dann meine Nummer nicht mehr auch rausgegeben habe. Dann rief mich eine Frau an mit einer flüsternden Stimme. Ja, hallo, Herr Samin. Ich habe ihre Telefonnummer von meiner Nachbarin bekommen. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Dann habe ich gesagt, ich so, Verzeihung, worum geht's denn? Ja, um den Hund, den mein Mann nach Hause, ich bitte sie. Ich war total richtig genervt und Revue passierend habe ich wirklich, also wenn ich diese Geschichte nochmal Revue passieren lasse, ich war richtig betrunken noch um die Zeit. Ich war richtig blau. Es war 9 Uhr morgens, ich hatte noch voll viel Restalkohol im Körper und ich so, wollen Sie mich verarschen? Ich so, wir haben einen ersten Weihnachtstag. Ich so, rufen Sie nach den Ferien an. Ja, ansonsten müssen wir die Feuerwehr oder die Polizei anrufen. Und in dem Moment, ich war hellwach. Ich so, was zum Teufel ist passiert? Und von wem haben Sie die Nummer? Ja, von der Frau so und so. Und ich kannte die Dame. Ich habe ihren Hund ausgeführt. Ich so, ach du Scheiße. Ich so, was ist denn passiert? Ja, und zwar, mein Mann wollte die Familie... Ich fange mal ganz von vorne an. Ich so, nein.
Nein.
Ich so, knapp, was ist passiert? Und dann sagte sie zu mir, ja, mein Mann wollte die Kinder mit einem Hund überraschen. Und dieser Hund hat jetzt das ganze Haus, die ganze Wohnung eingenommen und lässt uns nicht raus. An Weihnachten, Klassiker. Ist nicht dein Ernst, oder? Ich so, wo kommen sie denn her? Aus Lindenthal. Die genaue Straße nenne ich nicht. Und ist, also nenne ich euch jetzt nicht, weil wir wollen die Frau nicht. Sonst weiß jeder in diesem kleinen Kaff, von dem ich spreche. Ist so, nicht dein Ernst? Ich so, sie wollen mich verarschen. Ich werde mich jetzt ins Taxi setzen und komme zu ihnen. Habe mich da reingesetzt, bin dahin. Ich war total betrunken. Ich war richtig betrunken. Ich bin aufgestanden, alles schüttelte. Ich habe richtig noch gestunken aus dem Mund. Ich so, fuck, ich hab wie eine Brauerei gerochen. Habe mich ins Taxi gesetzt. Der Typ guckte mich schon total verdutzt an. Ich so, fahren Sie bitte zu der und der Straße. Ja gut, okay. Wieder hingefahren. Ich klingle bei der Familie, keiner macht auf. Ich rufe die Frau zurück.
Der Hund auch nicht.
Nein, natürlich nicht. Ja, Herr Samin, ich habe Sie klingeln gehört. Wir versuchen gerade, die Türe zu öffnen. Ich so, machen Sie einfach nur die scheiß Türe auf. Sie macht die Türe auf. Ich war so genervt. Wirklich, normalerweise, ich bin hochprofessionell. Ich war total genervt. Ich reiß die Türe auf. Auf einmal sehe ich, die Frau streckt den Kopf, guckt rüber zum Flur und macht mir dann die Türe auf. Und sie, also ich komme da rein, es war so kurios, es roch noch nach Essen und alles und irgendwie, ich war voll verdutzt, ich dachte wirklich, ich träume das Ganze, komme da rein und die Frau macht mir die Türe wirklich echt aus dem Kinderschlafzimmer auf und die sitzt in dem Schlafzimmer mit ihrer Tochter, mit dem Sohnemann und mit dem Mann im Schlafzimmer der Kinder. Ich so, wo ist denn der Hund? Ja, wissen wir nicht. Ich gehe so rein. Das erste Zimmer im Flur war links von der Familie, von der Tochter, da saßen alle drin. Das zweite Zimmer war von dem Sohnemann. Ich gehe rein, gucke in die Küche rein, da war niemand. Gehe weiter rein, ich so, wusste, ist das Wohnzimmer? Ja, genau. Gehe da rein und da sitzt so ein silberner Labrador mit aufeinandergeschlagenen Vorderbeinen auf der Couch und glotzt mich an. Haltet euch fest, da war der Weihnachtsbaum, die Geschenke noch unverpackt und der blöde Köter saß einfach auf der Couch. Ich so, nicht dein Scheiß Ernst, oder? Ich glaub ihm zu, der Hund springt sofort vom Sofa runter, geht auf seinen Platz und legt sich dahin. Ich schwöre bei Gott, ich habe nichts gemacht, ich bin einfach nur mega aggro auf den Hund zu. So, nach dem Motto, willst du mich verarschen? Der Hund ist auf seinem Platz, da bleibst du jetzt. Ihr habt die Familie zitiert, die kamen alle sehr, sehr zögerlich rein. Der Vater komischerweise hatte die Tochter vorne als Schutz. Die kam rein, haben sich auf die... Ich so, kommt ihr rein, setzt euch auf die Couch. Ich so, wir müssen Klartext reden, Leute. Die haben sich hingesetzt und dann haben wir miteinander geredet und haben gesagt, was denn hier passiert. Tatsächlich war es so, dass der Vater diesen Hund irgendwie über mehrere Ecken von irgendeinem Heim, in Anführungszeichen, ja, ich glaube, das war tatsächlich irgendwie der Cousin von dem Vater, der diesen Hund geholt hat und überfordert war und dann diesem Vater den Hund gegeben hat, mit nach Hause genommen hat. Und dann hat der Vater diese Familie, also seine Familie, seine Kinder damit überrascht, hat den Labrador gezeigt. Nur das Problem war, das war ein Hund, der in der Blüte seiner Zeit war und dachte sich, hey geil, irgendwie hat hier keiner einen Anspruch auf das Hab und Gut dieser Familie. Also erhebe ich mal einen Anspruch. Ist von Raum zu Raum, keiner hat was gesagt, alle sind dem Hund hinterher quasi gegangen. Und als der Hund irgendwie in irgendeiner Situation in der Küche war oder so, ist der Sohn hinterher, wollte sich etwas aus dem Kühlschrank holen. Und da hat der Hund angefangen zu knurren. Und dann ist der Sohn nach hinten und dann haben da alle Angst gehabt. Dann ist der Vater hysterisch dahin, was den Hund noch mehr verunsichert hat. Dann hat der Hund noch mehr sich irgendwie geäußert. Das hat alle total verunsichert und dann hatten sie Angst und sind ins Schlafzimmer der Kinder. Ja, das Ende der Geschichte war tatsächlich, ich habe der Familie einen Einlauf verpasst, habe sie angeschnauzt, ich habe den Hund angeschnauzt, ich war immer noch betrunken, habe den auch gesagt, ich bin betrunken, was soll der Scheiß? Und habe denen ein paar klare Regeln gegeben und habe den Hund mit der Familie dann auf der Straße häufiger gesehen und es lief dann. Aber es war eine kuriose Geschichte, es war wirklich lustig.
Und deshalb, Kinder, verschenkt man keine Lebewesen.
Und deshalb, Kinder, wenn man Lebewesen tatsächlich verschenkt, weil das ist auch in Ordnung, wenn man das macht, wenn man vor allen Dingen aber vorher 10 Schritte darüber nachgedacht hat.
Ja.
Wie man das macht, was für Lebewesen man, wie man halt eben was macht. Aber das, ich werde nie wieder dieses Bild vergessen, wie ich da reingekommen bin und dieser Hund saß dort mit übereinander geschlagenen Vorderbein auf dieser Couch und guckte mich an. Boah, ich war so abgefuckt. Nee, ich so, willst du mich verarschen? Runter. Und er sprang in einem Satz runter. Also.
Der Hund dachte sich wahrscheinlich, warte mal, ist das der Typ, der jetzt das Kommando hat? Ah, oh, scheiße, ja, der hat hier doch sagen.
Der steht zwar komisch, aber hey, irgendwie meint
das ernst. Geile Story.
Alter.
Ja, cool.
Apropos komische Hunde, ich habe doch vorletztes Mal erzählt, dass mein Dackel leider alles frisst, was er nicht so fressen soll. Mhm. Aber das Problem ist ja nicht nur, die findet die Sachen ja nicht nur, wenn wir dabei sind, damit wir irgendwie einen Austausch machen könnten. Der Dackel ist ja auch einfach mal immer mal verschwunden. Die krebst sie irgendwo durch und ist sie erstmal weg und dann kommt die irgendwann wieder. Und in der Zeit findet die natürlich auch irgendwelche Sachen. Und mein Vater hat mich vor ein paar Tagen angerufen, dem Dackel geht's nicht so gut. Der hätte irgendwie Bauchschmerzen, sobald man irgendwie einen Bauch fasst, würde der Hund schreien. Und weil man sagen muss, der Dackel ist auch ein bisschen dramatisch, die schreit sofort, wenn sie irgendwas hat. Das kann auch eine kleine Verletzung sein. Das ist immer ein bisschen schwierig zu beurteilen bei der. Dann haben wir gesagt, okay, wir warten erstmal ab.
Hat der letzte Mal Gras gefunden und Gras gefressen bei Papa de Wein?
Ich hoffe nicht. Aber ich weiß es nicht, aber ich gehe nicht davon aus.
Aber de Wein, falls du zuhörst, ruf mich an.
Und schick mir Schneckenfotos.
Jedenfalls haben wir gesagt, okay, wir warten jetzt erstmal ab. Jetzt gibt es erstmal kein Essen. Und sie hat dann keine. Für den Papa, genau. Und haben im Dackel abgewartet. Und am nächsten Tag habe ich nur ein Foto geschickt bekommen von. Der Hund hat jetzt mittlerweile mal gekackt. Das sind ja so Bilder, über die man sich auch morgens am Aufstehen am meisten freut. Das ist mal so ein Hundehaufen. Und das Vieh hat einfach einen kompletten Vogel runtergeschluckt.
Oh,
also auch ohne den irgendwie zu trauen, der hat einfach irgendwo einen toten Vogel gefunden und hat den einmal runter und der hat natürlich irgendwo festgesteckt. Ich bin ja froh, dass er rausgekommen ist. Der war noch komplett im Ganzen. Ich dachte mir so, was stimmt denn mit diesem Hund einfach nicht?
Entschuldigung, ich
stelle mir vor. Lebte der Vogel noch?
Ja, genau. Da stelle ich mir dann vor, der Vogel so, oh, das war echt übel und fliegt weg. Und schüttelt dabei noch so den Kopf. Ja. Okay, danke.
Ich glaube, es wird in dem Leben nichts mehr mit dem Dackel, was das angeht.
Grüße an Annabelle.
Annabelle, du bist die Beste. Hammer.
Und dein Name ist unvergesslich. Marci, du hast ein Spiel vorbereitet, oder?
Das Spiel des Lebens, liebe Freunde. So, Süßen, ich habe ein Spiel vorbereitet. Das Spiel heißt Erzähle mir eine Geschichte.
Mhm.
Und so geht's. Ich, der Moderator, nenne 10 Begriffe, die alle in einer Kurzgeschichte vorkommen müssen.
Dürfen wir sie aufschreiben?
Die jeweils von den Spielenden geschrieben wird. Genau so. Die Geschichten werden on-air vorgelesen und anschließend auf Instagram veröffentlicht. Die Zuhörerinnen entscheiden, wer mit welcher Kurzgeschichte gewonnen hat. Thema heute, Besuch beim Tierarzt.
Okay, warte, ich brauche ganz kurz einen Stift. Sekunde. Ich mach ganz oldschool hier auf Papier. Sekunde.
Was ist das für ein Begriff, Leon?
Da hat der Karim doch einen krassen Vorteil mir gegenüber mit dem kleinen Kind zu Hause. Der muss doch von morgens bis abends sich irgendwelche Geschichten ausdenken.
Okay. Alles klar, ich bin ready. Ich hab Bock. Stimmt, geiles Spiel. Ha? Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, dass du voll den Vorteil hast mit dem kleinen Baby zu Hause. Der Maus muss so die ganze Zeit von morgens bis abends bestimmt irgendwelche Geschichten erzählen und bist da super gut und kreativ drin.
Das Ding ist, die versteht ja noch nicht so richtig, was ich erzähle. Das heißt, ich erzähle schon den ganzen Tag Geschichten, die sind aber immer der hinterletzte Bullshit.
Das passt doch gut zu dem Spiel.
Vielleicht, mal schauen. Okay, schieß los. 10 Begriffe, ja?
Richtig, genau.
Okay, hit us.
Okay, ihr habt beide was zum Schreiben?
Ja.
Ja.
Katze, Pferd, Balkon.
Oh nein.
Es wird schlimmer. Wasser, Unterhose, Angela Merkel.
Was?
Ja, I don't know. Sackhüpfen.
Oh Gott.
Apportieren. Hoden.
Oh, das ist mein Wort.
Muss alle benutzen.
Wuvuzela.
Oh Gott.
In der Reihenfolge auch, ne?
Der eigentlich nicht.
Moment, wieso habe ich nur 9 Wörter? Was kam nach Hoden?
Vuvuzela.
Habe ich. War das nicht das 9?
Apportieren kam vorher.
Habe ich.
Ich hab auch nur 9 Worte.
Sackhüpfen.
Ja.
Angela Merkel.
Ja.
Unterhose, Wasser, Balkon,
Unterhose,
Katze.
Wasser, Balkon, Pferd und Katze. 1, 2, 3,
4, Pferd hast du unterschlagen. 8, 9.
Ja.
Ja, dann haben wir jetzt 10. Wie schnell muss die Story fertig sein?
Ja, jetzt.
Direkt. Oh.
Bestenfalls.
Okay. Massi, denke mal eine Zahl bitte zwischen 1 und 10 aus, wer anfangen muss. Und dann raten wir. Und wer näher dran ist, muss anfangen, okay?
Maike fängt an.
Danke.
Thanks, Bro.
Das ist mir bald ein neuer Podcast. Okay. Ich fange einfach an zu labern. Das wird wahrscheinlich furchtbar, aber.
Hau raus.
Überleg warte, dir das. Warte, was du jetzt sagst, das wird auf Instagram veröffentlicht und Leute stimmen ab.
Warte kurz. Ladies and Gentlemen, machen Sie sich bereit, sperren Sie Ihre Lausche auf für Maikes Interpretationsgeschichte.
Das Thema ist Besuch beim Tierarzt, oh mein Gott. Okay.
So fängt jede schöne Geschichte an.
Ich bin gebannt, es ist wirklich fassend.
Das ist eine dramaturgische Pause.
Das ist echt krass. Okay. Ja. Okay. Ich fange an.
Nein, Maike fängt an. Sie hat sich gerade ihren Vater durchgehauen. Jetzt mach.
Jetzt hau raus.
Okay. Ich fang doch gerade an, ich musste mal Luft holen dürfen.
Tiefer Atmer, komm.
An einem warmen Sommertag lag Katze Mausebärchen auf dem Balkon ihrer Besitzerin, Tante Brunhilde. Ihr Lieblingsplatz war Brunhildes Unterhose, auf der sie es sich immer sehr schön bequem in der Sonne machte. Ja, das ist gemein, wenn ich schon lache. Mausebärchen mochte viele Sachen sehr gerne, aber ihr liebstes Hobby war, sich Konferenzen von Angela Merkel im Fernsehen anzuschauen, denn die fand sie immer besonders spannend. Leider musste die heutige Konferenz bezüglich Corona, wie jede Konferenz in den vergangenen 1,5 Jahren, wegen eines großen internationalen Sackhüpfwettbewerbs ausfallen. Im Vorhinein zu dem großen Sackhüpfwettbewerb gab es allerdings ein großes Medienspektakel, da die Sackhüpfer dieses Jahr in Regenbogenfarben antreten sollten, was von der internationalen Sackhüpf-Kommission allerdings verboten wurde und sich deswegen die Sackhüpfer sehr diskriminiert gefühlt haben. Um trotzdem ein Statement setzen zu können, sah man, dass sich dieses Jahr die Sackhüpfer was ganz Spezielles überlegt haben und statt in bunten Säcken anzutreten, einfach ihre eigenen Säcke, auch Hoden genannt, bunt angemalt haben, um ein Zeichen für Gleichberechtigung zu setzen. Ich muss weiter erzählen, sonst komme ich raus. Ja.
Mike hat weiter erzählt. Mike hat weiter erzählt, während du warst.
Ich aber,
okay, hau raus. Weiter.
Da auch Mausebärchen es sehr schön fand, dass sich die internationalen Sackhüpfer für die LGBT-Community einsetzen, hat sie beschlossen, jetzt auch etwas zu helfen und ihren eigenen Anteil dazu beizutragen. Also apportierte sie schnellstmöglichst alle Ostereierfarben, die sie bei ihrem Frauchen finden konnten, auf den Balkon und begann damit, sich selbst anzumalen. Da Mausebärchen aber eine weibliche Kätzchen ist, konnte sie leider nicht ihre Hoden anmalen, sondern hat stattdessen ihr Schwänzchen angemalt. Begleitet wurde das Ganze von Vuvuzelas, die überall erklangen, von allen Leuten, die sich die Sackhüpf-Weltmeisterschaft angeschaut haben. Mausebärchen saß also auf dem Rand des Balkongitters und war so darin vertieft, ihren Schwanz in Regenbogenfarben anzumalen, dass sie es gar nicht gemerkt hatte, dass ein fieser Wind aufzog. Plötzlich kam ein unglaublich starker Windstoß und Mausebärchen verlor den Halt und fiel 3 Stockwerke vom Balkon runter. Das große Glück für Mausebärchen war, dass sie in der Stadt Wien zu Hause war, wo immer noch viele Pferdekutschen zugegen waren. Deswegen landete sie nicht auf dem Asphalt, was sehr gefährlich geworden war, sondern in diesen Taschen, die hinter den Pferden hängen, an den Pferdekutschen, wo die Pferden eigentlich ihr Geschäft verrichten sollten. Das war zwar ein nicht so appetitlicher Fall für Mausebärchen, allerdings wurde sie gut abgefedert und ist deswegen einem Besuch beim Tierarzt knapp entgangen.
Alter, what?
Alter. Das, also.
Was zum Teufel?
Ich habe
die
Hausaufgaben gemacht. Ich musste mir das immer spontan ausdenken, wenn ich reingekommen bin.
Sick, Maike. Was
ist los mit dir? Das war wirklich.
Puh. Okay, jetzt bin ich ein bisschen unter Druck.
Das ist wirklich ein bisschen strange. Ach, übrigens, der Redakteur musste alles, was du erzählst, abtippen und auf Instagram veröffentlichen. Herzlichen Glückwunsch. Wir
machen einfach ein Audio-Slip.
Ja, geschehen.
Oder wir machen das so, dass ich mit dem Verlag spreche und wir das drucken, was du da alles erzählt hast.
Als Kinderbuch.
Kurzgeschichten von Maike.
Gegen Diskriminierung von Miezekatzen.
Ja, ey.
Okay, alles klar.
Messlat das hoch.
Ey, wie soll ich damit competen?
Probier's einfach.
Ich versuch's. Alles klar. Ein Besuch beim Tierarzt. Angela Merkel ging zum Tierarzt. Sie war nicht wirklich Angela Merkel, sie hatte nur den gleichen Namen und war eigentlich eine gut aussehende junge Dame. Und um mit dem Klischee zu brechen, dass ihre Mundwinkel immer nach unten zeigen, hatte sie sich eine Grumpy Cat angeschafft. diese Katze sorgt nämlich dafür, dass die Mundwinkel immer nach unten gezogen werden und so Angela Merkel, obwohl sie nicht Angela Merkel ist, ihrem Namen gerecht wird. Das Problem von Angela Merkels Katze, die Katze hieß Unterhose, war, dass sie sich heimlich auf den Balkon von Angela Merkel geschlichen hatte und auf diesem Balkon in so einen kleinen so einen kleinen Swimmingpool, wo man so die Füße reinhält. Und da ist sie reingesprungen und das ganze Wasser hat sie so erschrocken da drin, dass Angela Merkels Katze Unterhose einen Riesensprung gemacht hat in ein Bettlaken hinein, dass sie das dort zum Trocknen hing. Und dieses Bettlaken hat sie dann, hat sie sich drin verheddert, hat das dann von der Wäscheleine gelöst durch dieses ganze Rumgezerre von das Unterhose da in diesem Bettlaken gemacht hat. Und dann ist Angela Merkels Katze Unterhose in diesem Bettlaken durch die Wohnung gehüpft. Und das sah so ein bisschen aus, als würde sie sackhüpfen. Und das wäre im Endeffekt kein Problem, denn Angela Merkel hat nicht nur ihre Katze Unterhose, sondern sie hat auch noch ihren Hund Slip. Und diesem Hund hat sie gesagt, Slip, Beifuß, apportier. Und der Slip hat dann den Sack mit Unterhose apportiert, hat aber leider falsch gebissen und deshalb hat Unterhose jetzt ein Loch im Schwanz. Und jetzt habe ich noch 3 Begriffe, die ich noch unterbringen muss. Und ich habe keine
Boden, Vuvuzela und Pferd.
Genau. Angela Merkel hat aber nicht nur das Problem, denn dieser Biss ist eigentlich schon 3-4 Tage her und sie wollte eigentlich zum Tierarzt schon vorher gehen. Das Problem ist aber, dass sie die Katze genommen hat mit diesem blutigen Sack und sie stand dann so halb auf dem Balkon und Slip war da und Unterhose hat gekreischt, weil sie einen blutigen Schwanz hatte und sie hatte dieses blutige Laken in der Hand und dann ist sie, war sie eh schon gestresst, hat dann auf die andere Straßenseite geguckt und hat auf ihrem Nachbarbalkon hat sie gesehen, dass die Nachbarn dort kopuliert haben und hat sich gedacht,
Klassiker, Alter, man kennt's.
Der hat zwar kleine Hoden, aber der hat eine Vuvuzela wie von einem Pferd. Was geht das? Und deshalb ist Angela Merkel jetzt mit ihrer Katze Unterhose 4 Tage zu spät beim Tierarzt und die Katze muss leider den Schwanz amputiert bekommen. Also geht bitte rechtzeitig mit eurer Katze zum Tierarzt, damit sie gut versorgt wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Fantastisch.
Oh, Karim, erzähl deiner Tochter keine Geschichten mehr. Das ist gruselig. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich eigentlich schon raus bin. Ich habe einen Regelbruch begangen. Ich glaube, ich habe das Wort Wasser vergessen einfließen zu lassen.
Ja, dafür war deine Geschichte ziemlich stark und nicht so pervers wie meine. Also.
Wahnsinn.
Wir lassen ansonsten das die ZuhörerInnen entscheiden. Ja.
Ansonsten war einfach da, wo die Pferde reinkacken, auch eine wässrige Flüssigkeit drin, die leider kein Wasser ist. Weil das kommt nicht hin bei Pferden
auf. So, ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
checkt
viel
mal
Spaß
bei
den Albträumen.
Haustierprofis-Podcast bei Instagram, da könnt ihr dann voten, welche Geschichte absurder oder schöner oder was auch immer ist.
Verstörender.
Ich hätte Lust, jetzt mitzumachen. Ich will auch dieses Spiel spielen.
nächstes Mal bist du dran.
Das machen wir nochmal.
Ja, okay. Ja, auf jeden Fall.
Ciao, Leute.
Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.